Die Radio Wissen. Update.
But let there be no misunderstanding. We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
Eins muss klar sein, wir lassen uns nicht einschüchtern. Kanada lässt sich nicht einschüchtern. Das sagt der kanadische Premier Stephen Harper in einer Fernsehansprache, nachdem es gestern einen Anschlag im Regierungsviertel der kanadischen Hauptstadt Ottawa gegeben hat. Wie ist die Lage dort jetzt? Das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
This is the shocking scene inside the Canadian Parliament as someone opened fire. Hours later, it's still not clear whether more gunmen are still active inside the building.
In den ersten Berichten, wie hier von der BBC, tappten alle noch im Dunkeln. Die Polizei, die Regierung und die Medien. Inzwischen weiß man mehr. Der Mann, der gestern im Regierungsviertel von Ottawa einen Wachsoldaten getötet hat und dann, nachdem er ins Parlament eingedrungen ist, erschossen wurde, er soll 32 Jahre alt und vor kurzem zum Islam konvertiert sein. Er war den Behörden angeblich schon vorher bekannt und wurde als hochgefährlich eingestuft. Man hatte ihm den Pass weggenommen, damit er nicht ausreisen kann. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Trotzdem warnt der Premier die Bevölkerung vor.
Die Ereignisse dieser Woche sind eine grauenhafte Erinnerung daran, dass Kanada nicht immun ist gegen die Terroranschläge, die wir rund um die Welt erlebt haben.
Grund ist nach Einschätzung unseres Korrespondenten Georg Schwarte, dass sich Kanada im Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligt.
Erst vor zwei Tagen hatte die Regierung 8 Kampfjets für die Angriffe auf IS-Stellungen in den Irak geschickt. Der Preis dafür, Stephen Harper, sprach ihn in seiner Fernsehansprache am Abend kanadischer Zeit offen an. Wir werden jetzt daran erinnert, dass Angriffe auf unser Sicherheitspersonal, unsere Armee, ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Werte und auf uns Kanadier als freie demokratische Menschen sind. Bürger, die die Menschenwürde ehren und achten. As a free and democratic
people who embrace human dignity. Im ganzen Land sind jetzt die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Militärbasen sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Botschaften und andere öffentliche Einrichtungen bekamen zusätzliches Wachpersonal. Und das nicht nur in Kanada. Auch in New York City und anderen amerikanischen Städten, wie auch der Hauptstadt Washington, sind nach den Anschlägen in Ottawa die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.
Auf die Sicherheitslage in Deutschland hat das Attentat offenbar erstmal keine Auswirkung. Laut Bundesinnenministerium gibt es keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne. Die Sicherheitsexperten sprechen stattdessen von einer abstrakt hohen Gefährdung.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch im Netz wird das Attentat in Ottawa diskutiert. Vor allem geht es dabei um die Spekulationen rund um die Tat. Dazu schreibt User Dionysus auf tagesschau.de: In der spanischen Presse wird von einem Schützen gesprochen und man benutzt hier nicht bei jedem blutlüsternden Menschen mit Waffe das Wort Terror. Vielleicht war es auch eine Vergeltungstat oder ein Familiendrama. Auf Twitter sagt User David Bernkopf zu einer US-Fernsehsendung: Tolle Antwort eines kanadischen Behördenvertreters an zwei US-Moderatoren, die von ihm Spekulationen hören wollten. Er sagte: Ich ziehe es vor, erstmal Fakten zu sammeln und dann daraus Schlüsse zu ziehen. Unter dem Hashtag Ottawa gibt es vor allem viele Beileidsbekundungen und Durchhalteparolen wie Bleibt stark. Beschrieben werden aber auch Szenen auf den Straßen der kanadischen Hauptstadt. Die Unterhausabgeordnete Joyce Murray twittert: Abgeordnete und andere singen spontan Oh Canada auf der Straße. Dann der Klang vom Zapfenstreich. Then the sound of the last post. Feierlich, traurig.
Was sonst noch wichtig war?
Hier habe ich ein Bett und eine Decke und ich muss keine Angst haben. Jetzt versuche ich, mein Leben in den Griff zu bekommen und hoffe auf mein Glück. Asyl oder Abschiebung?
Asyl oder Abschiebung? Auf eine Antwort auf diese Frage warten in Deutschland im Moment sehr viele. Die Zahl der Asylanträge ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Allein bis September dieses Jahres sind mehr Antragsteller nach Deutschland gekommen als im ganzen letzten Jahr. Für Länder und Kommunen bedeutet das eine ziemliche Belastung. Sie sind nämlich dafür zuständig, dass die Asylsuchenden untergebracht und versorgt werden. Im Kanzleramt gab es deswegen heute ein Treffen zwischen Bund und Ländern. Die Länder verlangen mehr Geld und Unterstützung vom Bund. So gibt es zum Beispiel in vielen Kommunen inzwischen keine normalen Unterkünfte mehr für Flüchtlinge. Sie müssen in Zelten und Containern wohnen. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, der die Kommunen vertritt, will neue Unterbringungen bauen lassen. Im Deutschlandfunk sagte er:
Bisher haben wir immer kurz angemietet, Hotels, Wohnungen, weil man, so war es ja auch in der Vergangenheit, davon ausgehen konnte, diese Menschen gehen bald wieder zurück. Jeder, der die Bilder aus dem Nahen und Mittleren Osten sieht, weiß, über Jahre werden diese Menschen hier leben. Wir müssen sehen, dass sie hier arbeiten, dass sie integriert werden. Ist eine völlig neue Situation. Deswegen müssen wir bauen und dafür braucht es auch Geld. Und insbesondere die Gesundheitsversorgung. Die Menschen sind schwerst traumatisiert. Das ist also nicht der normale Schnupfen oder ähnliche Dinge. Zurzeit tragen das ganz überwiegend die Kommunen.
Damit sich die Lage in den Unterkünften entspannt, wo die Asylsuchenden auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten, wünschen sich die Länder und Kommunen auch, dass die Verfahren beschleunigt werden. Im Moment dauert das rund 7 Monate, oft sogar noch länger. Der Grund? Die Behörde, die über die Anträge entscheiden muss, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kommt mit der Bearbeitung nicht nach, auch weil es inzwischen so viele Anträge gibt. Vorschläge, wie die Probleme gelöst werden könnten, gibt es einige. Ins Spiel gebracht wurden Bundeswehrkasernen oder Immobilien des Bundes, um die Flüchtlinge unterzubringen. Aus Sachsen kommt der Vorschlag, das Finanzierungssystem umzustellen. So soll der Bund die Unterbringungskosten übernehmen, wenn sich das Asylverfahren verzögert. Das dafür zuständige Bundesamt für Migration untersteht nämlich dem Bund. Die Ex-Ausländerbeauftragte von Berlin, Barbara John, ist sicher, dass es eine Lösung geben wird.
Der Bund weiß, die Stimmung im Land, die aufnahmebereite Stimmung muss erhalten bleiben und das hängt damit ab, wie die Flüchtlinge untergebracht werden, wie die Nachbarschaftsbeziehungen eingeläutet werden.
Doch trotz der hohen Zahl an Flüchtlingen, im europäischen Vergleich steht Deutschland auf Platz 6. Die meisten Flüchtlinge nimmt Schweden auf. Besonders krass ist es im Libanon. Dort machen die Flüchtlinge aus Syrien schon ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Was den Berliner Hauptstadtflughafen angeht, weiß man mittlerweile oft nicht, was ist Wahrheit und was Witz. Hier eine Neuigkeit aus der Kategorie wahr. Der Ex-BER-Chef Rainer Schwarz hat Anspruch auf Gehaltszahlungen in Höhe von rund 1 Million Euro. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Nach Ansicht der Richter sind die Kündigungen unwirksam. Also muss ihm das Gehalt bis Vertragsende im Mai 2016 gezahlt werden. Die Richter sehen keine Beweise dafür, dass Schwarz schwerwiegend seine Pflicht verletzt hat. Der Aufsichtsrat des Flughafens hat Schwarz im Januar 2013 entlassen. Ihm wurde vorgeworfen, mitschuld zu sein, dass die Eröffnung immer wieder verschoben wurde. Energie ist teuer und nicht immer kann man nachvollziehen, warum der Preis wieder einmal gestiegen ist. So geht es auch Josef Eckbringhoff. Im ARD-Fernsehen erzählt er, was er hinter den Preisanhebungen vermutet.
Ich gehe mal davon aus, die wollen wieder irgendwelche Löcher stopfen und wir Verbraucher müssen dafür herhalten. Und das sehe ich nicht an.
Er hat geklagt und jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Recht bekommen. Energieversorger sollen ihre Kunden in Zukunft ausführlicher informieren, wenn sie die Preise erhöhen. Das heißt, die Konzerne müssen den Grund nennen und auch nach welchem Verfahren die Kosten gestiegen sind. Damit kippen die Richter bestimmte Klauseln in deutschen Strom- und Gasverträgen. Danach dürfen die Unternehmen die Preise anheben, ohne transparent zu machen, warum. Nach europäischem Recht gilt dieser Verbraucherschutz auch für die Vergangenheit. Theoretisch könnten also Millionen Strom- und Gaskunden ihr Geld wegen illegaler Preiserhöhungen zurückfordern. Allerdings muss der Bundesgerichtshof das heutige Urteil noch bestätigen. Die Energieversorger warnen, dass sie solche Rückzahlungen ruinieren könnten.
Was noch wichtig wird.
In Brüssel sind heute die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitglieder zusammengekommen. Sie wollen darüber sprechen, wie es mit der Klima- und Energiepolitik in Europa weitergeht. Wahrscheinlich werden die Ziele in diesen Bereichen abgeschwächt. Es stehen aber auch noch andere Themen auf der Agenda, zum Beispiel Ebola und die aktuellen Krisen.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko hat die Justiz Haftbefehl gegen den Bürgermeister der Stadt Iguala erlassen. Sie wirft ihm vor, Kriminelle damit beauftragt zu haben, mehr als 40 Studenten zu verschleppen. Gesucht wird auch die Ehefrau des Politikers. Beide sind untergetaucht. Das Ehepaar soll enge Kontakte zu einem Drogenkartell haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft wollte die Frau des Bürgermeisters vor fast 4 Wochen eine Rede halten. Der Bürgermeister hatte eine Protestaktion der Studentengruppe befürchtet. Seitdem fehlt von den jungen Leuten jede Spur. Der Fall sorgt in ganz Mexiko für Empörung. Seit Tagen gibt es Proteste. In Iguala zündeten Demonstranten das Rathaus an. In der iranischen Stadt Isfahan haben hunderte Menschen vor dem Justizgebäude protestiert. In der Stadt waren letzte Woche mehrere Frauen von Motorradfahrern mit Säure überschüttet worden. Hintergrund der Tat war laut Medienberichten, dass sie nicht richtig verschleiert waren. Im Iran sind Frauen seit 1979 per Gesetz dazu verpflichtet, lange, lockere Kleidung und ein Kopftuch zu tragen. Haare und Nacken müssen bedeckt sein. Vor allem in Großstädten im Iran haben viele Frauen das Tuch aber nur locker um den Kopf geschlungen und tragen auch engere Kleidung. Die Moralpolizei will durch Kampagnen noch strengere Regeln im Iran einführen. In New York sind mehrere ultraorthodoxe Juden dafür verantwortlich, dass ein Flieger erst verspätet Richtung Tel Aviv starten konnte. Der Grund: Die Männer weigerten sich, neben einer Frau zu sitzen. Nach israelischen Medienberichten verließen die streng religiösen Männer die Maschine, weil die Flugbegleiter ihnen keine neuen Sitzplätze geben wollten. Der Abflug verzögerte sich um mehr als eine Stunde, da erst das schon verladene Gepäck der Männer aus dem Flugzeug geholt werden musste. Letzten Monat hatte es auf derselben Route einen ähnlichen Vorfall gegeben. Die ultraorthodoxen Juden setzten sich nur für den Start neben eine Frau und verbrachten den Rest des 11-stündigen Fluges stehend im Gang. Inzwischen gibt es eine Online-Petition, die sich an die israelische Fluggesellschaft El Al richtet. In deren Maschinen war es zu den Vorfällen gekommen. Die Initiatoren der Petition wollen erreichen, dass in den Flugzeugen eine kleine Zahl geschlechtergetrennter Sitzplätze geschaffen wird, die Fluggäste gegen eine Gebühr buchen können. Ultraorthodoxe jüdische Männer vermeiden Berührungen mit Frauen. Sie befürchten, sich dadurch rituell zu verunreinigen.
Wissensnachrichten.
Lasst uns über Knochen sprechen, genauer gesagt über einen Hüftknochen. Über 45.000 Jahre alt aus Sibirien. Aus dem haben Forscher jetzt das Erbgut eines frühen modernen Menschen entschlüsselt. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Die Forscher sagen, einiges, was sie über die Entstehung des modernen Menschen wissen, muss deshalb jetzt möglicherweise umgeschrieben werden. Warum?
Also den Forschern geht's im Fachmagazin Nature um zwei Fragen. Wie und wann kam der moderne Mensch nach Zentraleuropa und Asien? Und wann hatte er sozusagen einen Seitensprung mit dem Neandertaler? Dass beide Sex hatten, ist klar, denn jeder von uns hat bis zu 1,8% Neandertaler-Gene in sich. Nur wann das genau war, das konnten Wissenschaftler bis jetzt nur schätzen. Und mit der neu entschlüsselten DNA können sie das besser eingrenzen. Und zwar auf einen Zeitraum von 50.000 bis 60.000 Jahren.
Der zweite Punkt, sagst du, ist die Frage, wer ist wann wohin gewandert? Was sagt die entschlüsselte DNA darüber Neues aus?
Der Knochen stammt, wie gesagt, aus Westsibirien und zwar aus einer Zeit, als unsere Vorfahren gerade erst angefangen haben, von Afrika nach Europa und Asien zu wandern. Und die Forscher wollten wissen, wie und wann kam der moderne Mensch nach Westsibirien. Und dafür haben sie die sibirische DNA mit der von 53 Populationen verglichen, die heute leben. Und sie haben festgestellt, irgendwie passt der Mann in kein Schema. Bis jetzt sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es zwei Wanderungswellen nach Asien und Europa gab, aber in keine passt der sibirische Mensch rein. Das heißt, möglicherweise gab es noch eine dritte Wanderungswelle, von der man bis jetzt noch gar nichts wusste, weil die Menschen, die zu dieser Welle gehörten, irgendwann komplett ausgestorben sind.
Gehen wir von den 45.000 Jahre alten Knochen zu einem Problem, das gerade eins der brisantesten ist, und zwar die Ebola-Epidemie. Mittlerweile sind nämlich 10.000 Menschen infiziert und das vor allem in Westafrika. Internationale Helfer, die sich dort anstecken, werden auch in Deutschland behandelt. Und die Ärzte aus Hamburg-Eppendorf haben jetzt zum ersten Mal über ihre Behandlungsmethoden gesprochen.
Und zwar konkret über einen Patienten, den sie 5 Wochen lang behandelt und dann als geheilt entlassen haben. Das war Anfang Oktober. Und die Hamburger Mediziner sagen vor allem eins, das, was wir gemacht haben, zumindest zu Anfang der Therapie, das kann jeder Arzt und jede Krankenschwester, auch in Westafrika.
Und was genau war das?
Die Ärzte haben dem Patienten Infusionen mit Flüssigkeit und Elektrolyten gelegt, das aber in Riesenmengen. In den ersten 3 Tagen brauchte der Mann davon bis zu 10 Liter pro Tag. Und dadurch sind typische Ebola-Symptome wie Durchfall und Erbrechen nach ein paar Tagen zurückgegangen.
Und das allein hat gereicht, damit der Patient wieder gesund geworden ist?
Leider nicht. Dann gab es noch schwerere Komplikationen. Der Mann hat eine Blutvergiftung bekommen, weil das Virus dafür sorgt, dass Darmbakterien ins Blut gelangen. Letzten Endes haben die Ärzte das aber mit speziellen Antibiotika und Beatmung in den Griff gekriegt. Das könnte man natürlich nicht so ohne weiteres in den Ebola-Gebieten schaffen. Trotzdem sind die Hamburger Ärzte überzeugt, dass einfache Infusionen zumindest einigen Patienten das Leben retten könnten.
Kommen wir von etwas Ernsthaftem zum etwas, was ich persönlich ein bisschen nervig finde. Viele werden sich aber vielleicht freuen, Bonuspunkte. Die gibt es in vielen Geschäften, wenn man was kauft und seit heute mit einer speziellen App schon dafür, dass man ins Geschäft reingeht.
Ja, das ist die App ShopKick. Die gab es bisher nur in den USA. Damit wollen die Läden, ist klar, mehr Kunden in ihre Filialen bringen. Mehrere große Ketten machen mit. Douglas zum Beispiel, Mediamarkt, Saturn oder auch Obi. Und die Nutzer bekommen Bonuspunkte, wenn sie das Geschäft betreten oder Produkte in den Läden mit ihrem Smartphone scannen. Das Ganze funktioniert durch Ultraschallsignale und Bluetooth-Funk. Kritik kommt von Datenschützern. Allerdings sagen die App-Macher, dass keine personifizierten Kundendaten weitergegeben werden, sondern nur allgemeine Statistiken.
Anne Zuber aus den Wissensnachrichten war das. Vielen Dank.
Wetter.
Auch am Abend ist es oft grau und stellenweise nass. Im Laufe der Nacht lassen die Schnee- und Regenschauer in den Alpen etwas nach. Auch im Rest von Deutschland ist es oft stark bewölkt, aber meistens trocken. Die Temperaturen sinken auf -4 bis +10 Grad. Der Tag morgen wird wieder überwiegend grau, regnen soll es aber nur selten, dazu 7 bis 16 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.